Welcome to Starkey Experts, dem Hörakustik-Podcast des Starkey Education and Training Teams.
Es ist Donnerstag, der 21. Juli im Jahr 2022. Ihr habt wieder den Starkey Experts Podcast eingeschaltet, wobei es bei euch nicht Donnerstag ist, sondern irgendein Tag danach. Für uns ist es ein besonderer Tag. Wir befinden uns gerade hier in Dresden im Deutschen Hygienemuseum, denn, um euch einmal ganz kurz mitzunehmen, das Deutsche Hygienemuseum hat eine Dauerausstellung oder eine Ausstellung zurzeit zum Thema künstliche Intelligenz. Und das Hygienemuseum ist auf uns zugekommen, beziehungsweise auf einen Kollegen zugekommen von euch und hat gesagt, Mensch, wir haben hier eine Anzeige gesehen, wo geworben worden ist mit künstlicher Intelligenz in Hörsystemen und da möchten wir gerne mehr drüber wissen. Und deswegen ist dann letztendlich ein paar Hörsysteme von uns in diesem Museum gelandet. Und um das ein bisschen in den Kontext zu setzen, warum künstliche Intelligenz wichtig ist, was man damit alles machen kann und was das für uns in der Branche für Auswirkungen hat und was uns vielleicht von links und rechts beispringt bei der Argumentation für künstliche Intelligenz in Hörsystemen. Deswegen sind wir heute hier, um uns schlau zu machen für euch und da das ein oder andere Argument zu liefern. Deswegen wird es jetzt hier ein paar Aufnahmen geben zwischendrin. Ihr hört, es ist ganz schön hallig. Ich versuche das nachher auf der Aufnahme einigermaßen hinzubiegen, dass es auch hörenswert ist für euch. Und dann ja, bin ich gespannt, was bei rauskommt und ich hoffe, dass ihr alle auch was mitnehmen könnt. Bevor wir aber mit der künstlichen Intelligenz starten, hat uns der Guide erstmal in die eigentliche Ausstellung mitgenommen, weil wir gesagt haben, wir würden gerne da starten, wo auch das Museum herkommt, nämlich tatsächlich im Bereich Hygiene. Das hat ja auch was mit Gesundheit zu tun, ganz, ganz klar. Und ich stehe zum Beispiel gerade vor dem ersten Röntgenapparat. Also ich kann euch jetzt schon im ersten Raum empfehlen, guckt euch das mal an. Das ist tatsächlich sehr interessant. Und das hat mit den Apparaten, die ihr in einer radiologischen Praxis seht, heute nun rein gar nichts mehr zu tun. Aber jeder Anfang ist schwer oder, naja, gleichzeitig eine große Ingenieurleistung und das ist sie hier auch. Man kann es sehen, es lohnt sich. Außerdem sehe ich gerade hier den gläsernen Menschen. Auch das ist ein Resultat dieser Röntgenarbeit. Man ist also das erste Mal irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts in der Lage gewesen, wirklich auch in Menschen reinzuschauen und dann auch Menschen nachzubauen, um sie noch besser kennenzulernen. Ganz, ganz spannend. Und ja, das waren die Anfänge und mittlerweile sind wir bei künstlicher Intelligenz. Die Überschrift hier ist künstliche Intelligenz und wir versuchen Menschen das Fühlen wie Maschinen beizubringen, beziehungsweise Menschen und Maschinen noch besser zu verknüpfen, deren Nutzen zu verknüpfen. Das ist ja auch ein Ansatz zum Beispiel, den ihr schon öfter auch von unserem Chefentwickler Arjen Bhowmick gehört habt, wenn ihr uns da mal zugehört habt, denn der war ja vorher bei Intel, beim Chiphersteller Intel und hat ja da die Abteilung für Perceptual Computing geleitet, also wirklich versucht, die Menschen oder Maschinen beizubringen, wie Menschen zu fühlen zum Beispiel oder Maschinen sozusagen Sinne zu geben und da sind ja einige Auswirkungen schon jetzt spürbar mit den Sensoren, die wir haben in den Hörsystemen etc. Und ich glaube, wir werden gleich noch ganz, ganz viel Spannendes erfahren zum Thema künstliche Intelligenz. Dann mache ich hier wieder an und versuche euch das schmackhaft und interessant mitzunehmen. Und für den Moment sage ich ja bis gleich. Wir hören uns. Da sind wir angekommen in der Ausstellung zum Thema künstliche Intelligenz im Hygienemuseum in Dresden. Ganz, ganz spannend. Es ist aufgeteilt in mehrere Räume. Wir befinden uns gerade im ersten Raum, wo diese Ausstellung ein bisschen die Frage aufgreift, seit wann gibt es denn künstliche Intelligenz? Also das Thema, was bei uns in der Branche so seit, da korrigiert mich, 3, 4, 5 Jahren aktiv beworben wird oder auch angesprochen wird, dieses Thema ist fast so alt wie die Menschheitsgeschichte an sich. Also, zumindest geht es zurück bis in die Antike. Das lernt man hier im ersten Raum, denn die Anfänge der künstlichen Intelligenz waren schon oder sind teilweise durch Bestrebungen entstanden, einfach besser zu werden, Arbeit zu erleichtern. Das ist auch ein Ziel von künstlicher Intelligenz. Und das hat man schon in der Antike getan, indem man Maschinen gebaut hat, um hier eben die Arbeit zu erleichtern oder auch um zu unterhalten. Maschinen, die sich für ein Publikum scheinbar selbstständig bewegen. Die gibt es also schon ganz, ganz lange. Und von daher, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, ist es immer gut zu wissen, wo kommt man her. Und das ist keine Erfindung, die wir jetzt in den letzten Jahren erst für uns entdecken, sondern der Ansatz, also das, was dahinter steckt und die Gedanken, die Wünsche, die auch mit der Menschheit da verbunden sind, Arbeit zu erleichtern, tatsächlich auch länger zu leben oder Funktionen zu verbessern, was dann auch schon das ist, was unsere Hörsysteme können, das gibt es schon ganz, ganz lange und da gibt es schon seit fast ewigen Zeiten Überlegungen, Untersuchungen und Entwicklungen zu. Fast genauso alt ist die Frage, positiv oder negativ. Es sind also auch Ängste damit, auch schon in der Antike verbunden gewesen. Sind diese Maschinen, die dort, das waren allerdings mehr so Trickmaschinen, sind die auch gefährlich? Können die besser sein als wir? Können die eventuell gewalttätig werden? Also Fragen, auch ethische Fragen, die wir uns jetzt immer noch stellen oder sehr akut stellen, denkt an das autonome Fahren zum Beispiel. Was darf ein Auto, wie entscheidet ein Auto in einer Extremsituation oder wie würde es entscheiden? Wo wird da die Priorität gesetzt? Das sind alles Fragen, die sind nicht so differenziert, aber in der Art und Weise schon sehr viel früher gestellt worden. Und für mich ist es wirklich ganz interessant zu sehen, dass KI nichts ist, was uns erst seit wenigen Monaten oder Jahren begleitet, sondern tatsächlich schon ganz lange mit der Menschheitsgeschichte verknüpft ist und schon immer irgendwie, auch wenn es nicht so genannt worden ist, aber schon immer irgendwie in den Köpfen drin war und immer versucht worden ist, maschinell Dinge zu verbessern. Da kommen wir her. Wo das Ganze hingeht, das kommt jetzt im nächsten Raum bzw. übernächsten Raum. Ich sehe schon mal, ich bin heute nicht nur eure Stimme, sondern auch euer Auge. Ein bisschen versuche ich zu sein. Im nächsten Raum sehen wir zum Beispiel neuronale Netze, die aufgebaut sind. Und da sieht man zum Beispiel, wie künstliche Intelligenz denn tickt, dass dort ein Training mit verbunden ist, dass Datensätze ganz essentiell sind. Also denkt an unsere Hörsysteme mit Sensoren. Das ist auch sowas, was Arjun Bhowmick mal gesagt hat. Zum Beispiel, warum kann ein Smartphone so viel? Naja, weil wir sehr viele Sensoren haben, die in der Lage sind, Daten auf die verschiedensten Arten und Weisen zu erheben und mit diesen Daten zu arbeiten. Und genau das machen ja unsere Hörsysteme aufgrund der Bewegungsdaten, wo wir dann schon ganz klare Anwendungen in den Hörsystemen haben dadurch. Und das gilt generell für künstliche Intelligenz. Man kann immer nur mit einem Datensatz arbeiten, den man hat oder den man erhebt. Dieser wird miteinander verknüpft, daraus werden Schlüsse gezogen, der wird sortiert. Und daraus werden dann wiederum Erkenntnisse gewonnen, die dann letztendlich in einer Anwendung münden. So deute ich zumindest dieses Netz, was ich hier sehe, auch hier im zweiten Raum der Aufruf, wenn ihr mal in Dresden seid. Ich bin jetzt schon wirklich begeistert von dem, was man hier sieht. Ich hätte es nicht gedacht. Es ist nicht umsonst, das habe ich auch schon gelernt, in der ehemaligen DDR tatsächlich ein Pflichtprogramm gewesen für viele, viele Schulklassen oder in der 8. Stufe war es wohl, dass man als Pflichtprogramm hierher kam. Und ich kann jetzt schon sagen, es lohnt sich, wenn ihr mal da seid, guckt es euch an. Es gibt unter anderem auch derzeit eine Ausstellung zu Fake News, also zu Wahrheit, Lüge. Was ist Wahrheit, was ist Lüge? Auch, glaube ich, eine ganz spannende Frage, die auch immer wichtiger wird, auch in der Verknüpfung mit digitalen Medien. Also es ist zwar ein altes Gebäude und der Ursprung, hier die Dauerausstellung der Hygiene, sich natürlich eher mit der Vergangenheit beschäftigt und wo kommt Hygiene her, aber sie haben hier wirklich einen ganz tollen Bogen geschlagen zur Zukunft und zu dem, was aktuell uns beschäftigt. Es lohnt sich sehr. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was in den nächsten Räumen so passiert. Ich höre jetzt wieder zu, hier unserem Guide, denn es ist wirklich ganz, ganz spannend. Zum Thema neuronale Netze haben wir hier zwei ganz tolle Exponate, beispielsweise ein Plakat, das kann man sehen, mit ganz vielen Punkten, die miteinander verknüpft sind, wo aber eine Flussrichtung zu erkennen ist, von links nach rechts. Dieses Plakat soll darstellen, dass eine Dateneingabe erfolgt. Die Punkte sind miteinander verknüpft. Es findet also ein Vergleich statt. Und auf der rechten Seite werden Pfeile dargestellt, die aus dem Diagramm sozusagen abfließen. Das wäre dann eine Datenausgabe. Also ganz einfach formuliert, wenn dann, und das ist ja auch so ein kleines bisschen Kritik, die man oft hört an künstlicher Intelligenz, dass man sagt, naja, eigentlich ist es ja nichts anderes als wenn dann. Das heißt, ich gebe irgendwas ein, die Maschine vergleicht irgendwas und dann gibt sie irgendwas aus. Und ist das wirklich intelligent? Ja, ist es. Denn wir ticken auch so. Und das finde ich hier ganz traumhaft dargestellt in dieser Ausstattung oder in dieser Ausstellung. Denn wir haben hier ein Bild einer Katze. Und da ist ein schönes Bild gemalt, den wir sehen, ja, wie erkennen wir denn eine Katze? Und das haben wir nämlich genau so gelernt wie diese Maschine. Das heißt, als wir das erste Mal eine Katze gesehen haben, wussten wir auch nicht, dass es eine Katze ist, bis uns jemand gesagt hat, es sei eine Katze. Und irgendwann waren wir dann in der Lage, dieses Vieh, sage ich einfach mal, wiederzuerkennen. Wobei wir beim ersten und zweiten Mal vielleicht falsch gelegen sind, weil wir vielleicht einen Hund als Katze identifiziert haben. Denn der Hund hat ja auch ein Fell und so. Und das waren wir am Anfang nicht in der Lage auseinanderzuhalten. Erst mit ganz vielen Daten, also je öfter wir eine Katze oder einen Hund gesehen haben, desto sicherer sind wir in der Wahrscheinlichkeit geworden, diese Katze auch als solche zu erkennen. Und so ticken Maschinen. Das heißt, das, was wir sagen, wenn wir davon sprechen, dass wir unsere Systeme trainieren, dann machen wir nichts anderes, was in unserem eigenen Aufwachsen auch passiert ist, in unserem eigenen Lernen passiert ist, nämlich, dass wir über permanente Eingaben, über unsere Sinnesorgane, Augen, Ohren etc. pp., Tastsinn, auch ganz, ganz wichtig, daraus Schlüsse gezogen haben und das jetzt immer wieder miteinander verknüpfen, um eine Ausgabe zu erhalten, eine Aussage, eine Erkenntnis oder wie auch immer. Und das finde ich auch ganz spannend dargestellt hier. Lohnt sich auf jeden Fall. Hier ist auch ein Bild mit 1000 fotografierten Tulpen, wo zum Beispiel händig jemand Tulpen fotografiert hat, damit ein System diese nun abgleichen kann. Wenn ich also jetzt eine Tulpe fotografiere, dann würde sozusagen diese 1000 Bilder einmal damit abgeglichen, um zu erkennen, okay, ist es eine Tulpe oder nicht. Und ja, so ticken diese Maschinen. Ein ganz, noch ein anderes Beispiel, vielleicht aus der Tech-Branche, die ja auch da parallel zu uns läuft. Ihr kennt die App Google Lens zum Beispiel. Und die haben hier so ein bimodulares System. Das heißt, einerseits nutzen wir zum Beispiel dieses Google Lens, um zu erkennen, wir fotografieren eine Pflanze und dann sagt uns diese App, was die Pflanze ist. Das heißt, wir haben einen Nutzen. Gleichzeitig trainieren wir aber auch selber aktiv dieses System, weil jedes Mal, wenn wir eine Pflanze fotografieren, wir auch wiederum einen Datensatz in das System einspielen und damit tatsächlich besser werden. Und somit das System, wie gesagt, trainieren. Und das ist nicht nur bei Google so, das kennt ihr nämlich aus einem anderen Bereich, sondern bei unseren Hörsystemen auch. Also wenn Stürze erkannt werden, dann haben wir natürlich den Sinn oder den Nutzen zum Beispiel, dass der Sturz erkannt wird und eine Sicherheitsfunktion aktiviert wird. Jemand wird benachrichtigt und holt Hilfe. Aber andererseits geben wir ja auch immer Daten in dieses System rein. Wie war der Sturz? Wie war das Muster des Sturzes? Und damit trainieren wir weiter dieses System. Unbewusst, aber natürlich immer mit dem Nutzen oder mit dem Hintergedanken, das System sicherer zu machen, besser zu machen und im Endeffekt ja einen größeren Nutzen daraus zu gewinnen. So funktioniert unter anderem künstliche Intelligenz. Ich bin schon auf den nächsten Raum gespannt, auch wenn man hier ganz viel Zeit verbringen kann, noch mit anderen Dingen. Hier ist auch eine Webcam aufgebaut und in dieser Webcam kann man verschiedene Dinge platzieren, zum Beispiel einen Apfel, eine Paprika und sowas und dann dahinter ist ein PC angeschlossen und da kann man ein bisschen erkennen, okay, wie tickt Intelligenz, künstliche Intelligenz und diese Webcam versucht nämlich dann zu zeigen, was es ist. Auch hier ist ganz spannend dargestellt, dass es immer um Wahrscheinlichkeiten geht. Das heißt, wenn ich hier den Apfel drunter lege, die Belichtung ganz gut ist und die Kamera diesen Apfel scannt, dann habe ich eine Skala, wo zum Beispiel dann 70% Apfel steht, 25% Birne oder sonstiges. Also es ist immer ein Abgleich von Wahrscheinlichkeiten, der eben nachher zu einer Ausgabe führt. Und je mehr Daten ich habe und je besser diese Daten sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit und so sicher die Ausgabe. Ganz, ganz spannend. Wer jetzt sagt, künstliche Intelligenz sei ein Begriff, der erst seit wenigen Monaten und Jahren ja, durch die Köpfe der Menschen geistert, dem sei gesagt, nee. Das erste Mal wurde dieser Begriff 1956 auf einem Computerkongress in den USA verwendet und wenige Jahre später oder im gleichen Zuge sogar mit einem Programm verknüpft, wo es darum ging, das Spiel Dame, das kennt ihr, diesen auf dem Schachbrettmuster, diesen Spielfiguren zu spielen, dort sozusagen als Hilfe eingesetzt, also ein lernendes Programm, was in der Lage ist, Dame zu spielen. Und da wurde dieser Begriff so schon eingeführt und ist seitdem ein Begriff. Ganz spannend, auch hier ist eine Darstellung, wie die Entwicklungsgeschwindigkeit von künstlicher Intelligenz vonstatten ging. Und es gab Phasen, zum Beispiel Ende der 80er Jahre, da gab es einen Peak, da ist sehr viel passiert in dem Bereich, auch weil dort eine neue Generation von Chips gerade erschienen ist, die dann leistungsfähiger waren. Und jetzt befinden wir uns natürlich gerade wieder an einem ganz, ganz starken Anstieg. Also im Moment überholen sich ja gegenseitig die Meldungen, was jetzt durch PCs bzw. Chips möglich ist, durch neuronale Netze etc. Und finde ich auch ganz cool, dass es halt wirklich was ist. Bei uns in der Branche taucht es jetzt auf seit wenigen Jahren, aber es ist tatsächlich ein Begriff, der schon ganz, ganz lange so auch offiziell verwendet wird und auch immer schon seit der Verwendung auch ganz praktische Anwendungen hatte. Gut, nicht jeder von uns spielt Dame, aber beispielsweise wurde 1993 Verb Mobile, war eine App quasi, schon eine Frühform einer App, eigentlich ein Programm, was auf einem PC installiert war, und wenn dort auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Telefon verknüpft war, dann konnte dieses Programm simultan übersetzen. Zwei Sprachen, nämlich entweder Englisch in Japanisch, beziehungsweise Deutsch in Englisch und Japanisch, und auch schon eine klassische Anwendung von künstlicher Intelligenz, weil dort eben erkannt werden musste, was haben wir da, was wird eingegeben, also wieder diese Vernetzung, Eingabe, dann abgleichen mit einer Datenbank und nach einer Wahrscheinlichkeit dann etwas ausgeben. Und so verwenden wir künstliche Intelligenz auch im Jahr 2022 noch immer. Im dritten Raum zur Ausstellung von künstlicher Intelligenz finden wir die Hardware, also das, was alles notwendig ist, um im Alltag mit künstlicher Intelligenz zu leben, diese anzuwenden. Und wen wundert's, hier wird auch ein Video abgespielt, ihr hört vielleicht im Hintergrund, da sind ganz viele Lüfter, nämlich Serverschränke. Also das muss ja auch irgendwie alles errechnet werden, alles verarbeitet werden, diese Daten, die wir dort eingeben. Und wen wundert es, hat alles auch ganz stark mit dem Internet zu tun. Also gerade auch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz hat natürlich mit der Entwicklung des Internets nochmal einen besonderen Schub erfahren. Auch mit der Entwicklung natürlich immer kleiner werdender Mikrochips, damit die Möglichkeit, auch über immer kleiner werdende, auch mobile Geräte, zum Beispiel Smartphones, Daten zu erkennen, Daten zu erheben, diese dann wiederum zu verarbeiten, auszugeben. Also es ist ein stetiger Kreislauf, man könnte fast sagen eine Art Schneeballsystem, denn je besser die Systeme werden, desto schneller entwickelt sich auch die künstliche Intelligenz. Und in diesem Raum geht es auch darum, wie sieht es also aus, wie sehen so Datenzentren zum Beispiel aus, und finde einen ganz spannenden Ansatz. Zum Beispiel hier in einem Zentrum, tatsächlich auch in Deutschland, in Niedersachsen, dort wird die Abwärme eines Rechenzentrums genutzt, um eine Algenfarm zu betreiben, die wiederum zwei Ansätze hat, nämlich einmal den CO2-Abdruck auszugleichen, weil Algen sehr viel CO2 binden, und zum Zweiten können die Algen auch noch weiter verwendet werden als Nahrungsergänzungsmittel. Also ein bisschen eine Win-Win-Situation. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo zum Beispiel gerade Wasser, was erhitzt wird, als auch Fischzucht oder sowas betrieben wird damit für Fischarten, die eigentlich jetzt nicht in Deutschland oder so leben würden, und die können dann dadurch auch eben die nötige Energie bekommen, allein durch die Abwärme. Dann ist hier ein Beispiel von einem Rechenzentrum, was auch von DeepL benutzt wird. Ihr kennt vielleicht den Übersetzer DeepL, was auch ein Beispiel für künstliche Intelligenz ist, weil ich eben hier dort, egal was ich eingebe, ich bekomme immer eine relativ gute oder mittlerweile sogar eine sehr gute Übersetzung des Ganzen, und wird derzeit viel genutzt, und damit betrete ich quasi förmlich auch den Raum Nummer 4, der nennt sich unsere Gegenwart mit KI, und das ist auch der Grund, warum wir heute hier sind, denn wenn ich mich 2-3 Meter hier weiter nach vorne bewege, dann sehe ich Anwendungen, also Systeme, die wir täglich nutzen und die bereits mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind und uns so einen Mehrwert im Alltag bieten. Hier sind zum Beispiel unter dem Bereich Alltagsassistenten aufgeführt eine Zahnbürste, also auch eine, ich nenne jetzt einfach mal den Namen, eine Oral-B IQ zum Beispiel, die hat anscheinend auch künstliche Intelligenz. Ich tippe mal da drauf, tatsächlich ist es ein Touchscreen. Da steht zum Beispiel, mit Hilfe von KI und Bewegungssensoren soll diese Zahnbürste eine intensivere Zahnreinigung erleben. So, warum sind wir hier? Da sind auch Systeme ausgestellt, nämlich Livio Edge AI. Unsere Systeme mit Sensorik sind hier ausgestellt. Da tippe ich jetzt mal auf den Bildschirm. Ich bin mal gespannt, was dazu geschrieben wird. Diese Hörsysteme passen sich dem persönlichen Nutzungsverhalten an, verstärken Stimmen von Gesprächspartnerinnen, da wird sogar gegendert mit Sternchen, und filtern störende Hintergrundgeräusche heraus. Auch für nützliche Funktionen wie Sturzdetektoren, Echtzeitsprachübersetzung kommt hier KI zum Einsatz. Ganz genau, in den verschiedensten Varianten. Es wird zum Beispiel genutzt, währenddessen hier ein Video läuft von einer Frau, die nur mit einer künstlichen Intelligenz lebt sozusagen, und diese Intelligenz wäre auch in der Lage, Stürze zu erkennen, denn das können unsere Hörsysteme ja auch. Das heißt, wenn die Bewegungssensoren in den Hörsystemen ein Muster erkennen, was auf einen Sturz schließen lässt mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, na, dann wird auch eben ein Alarm ausgelöst und Hilfe geholt. Also eine klassische, eine sehr sinnvolle Anwendung von künstlicher Intelligenz im Alltag, die dann auch schon so in Hörsystemen verbaut ist. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit, gerade bei uns, da geht es um Sprachassistenten. Ich bin ja in der Lage, Hörsysteme fernzubedienen per Sprache, und das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, ab der Mittelklasse bei uns, ab dem jetzt ja Evolve 1600, kann ich auch per Sprache Dinge suchen, wie zum Beispiel mein Smartphone, und dann tippe ich auf das System drauf und sage nämlich auch, dass ich sage, wo ist mein Smartphone, oder ich habe mein Smartphone verloren, oder mein Handy ist weg oder sowas. Und das ist auch eine Anwendung von künstlicher Intelligenz, denn zum einen wird natürlich eine Aktion ausgeführt, zum zweiten ist aber auch eine Untergruppe der künstlichen Intelligenz, also eine Spracherkennung hier am Werk, die dementsprechend nicht voraussetzt, dass ich immer genau den gleichen Befehl nutze, sondern dass ich, egal was ich sage, solange es in die richtige Richtung geht, eben der Befehl ausgelöst wird. Das System kann interpretieren. Das ist auch eine Erkenntnis und eine Anwendung von künstlicher Intelligenz, dass eben Systeme in der Lage sind zu interpretieren, das, was normalerweise dem menschlichen Denken vorbehalten ist oder zumindest lange, lange Zeit vorbehalten war. Und damit sind diese Hörsysteme hier absolut am richtigen Platz und absolut die richtigen Systeme, um hier Teil dieser Ausstellung zu sein. Neben der Ohrcam, die habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt, ich kann eine Brille befestigen oder eine Kamera an der Brille befestigen. Wenn ich jetzt eine starke Sehbeeinträchtigung habe, dann ist diese Kamera in der Lage, auch Menschen zu erkennen und mir dann über gekoppelte, zum Beispiel Starkey-Hörsysteme, dann zu sagen, wer mir denn da gegenübersteht. Oder mir Texte vorzulesen zum Beispiel und mir dann zu sagen, was ich denn da gerade in den Händen halte oder was da gerade vor mir liegt. Also ebenfalls eine Anwendung von künstlicher Intelligenz. Es gibt ganz viele andere Sachen, auch jeder Fitbit ist eine Anwendung von künstlicher Intelligenz oder verwendet diese, um einen Mehrwert zu erzeugen. Es gibt ein weiteres Armband, was hier liegt, ich tippe hier nochmal drauf, der aber Fruchtbarkeitschecker, das gibt auch, dass man über Körpertemperatur, Atemfrequenz etc. den Zeitpunkt angezeigt bekommt, wann denn jetzt die Fruchtbarkeit am höchsten ist. Also für jeden, der einen Kinderwunsch hat, da kann man sich auch hier Unterstützung holen, dank künstlicher Intelligenz. Ich finde es wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also das, was hier alles ausgestellt ist in unserem wahren Leben, das mittlerweile auch, und da sind wir wieder in so einem Bereich, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, ist nämlich auch ausgestellt, ein Chatverlauf ausgestellt, wo ein Mensch sich ohne seines Wissens mit einer Maschine unterhält. Und da wird bestimmt auch in den nächsten Jahren einiges auf uns zukommen. Einige Aufmerksamkeiten und einige Bestrebungen werden dort notwendig sein, um immer zu erkennen, habe ich denn jetzt einen Menschen oder habe ich eine Maschine da am anderen Ende der Leitung. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die da auf uns zukommt. Und dann darf ich nochmal verweisen hier auf die zweite Ausstellung in dem Haus. Ich bin wirklich begeistert hier von dem ganzen Museum, die sich ja gerade auch aktuell mit dem Thema Fake News etc. beschäftigt und mit Sicherheit auch hier sehr, sehr gut den Bogen dazu schlägt. Das war bis hierhin die Ausstellung von künstlicher Intelligenz, einmal im Alltagsbereich. Es gibt natürlich auch noch andere Anwendungen. Jetzt stehe ich hier gerade bei Exponaten, bei denen es darum geht, auch in der Bomben-Munitionserkennung, die dort eingesetzt werden, um für Sicherheit zu sorgen bei Großveranstaltungen etc., zu verhindern, dass dort Dinge eingeschleust werden. Oder auch eine Anwendung, die wir alle schon gehört haben und die in den nächsten Jahren auch immer stärker wird, also selbstfahrende Systeme zum Beispiel. Wie ticken die, nach welchen Daten arbeiten diese, wie werden die angewendet etc. Und biometrische Passbilder hat auch was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Filter, also an alle Instagrammer, TikToker da draußen, jeder Filter, der von euch verwendet wird, hat was mit künstlicher Intelligenz zu tun. und überträgt das eine auf andere Dinge. Und so ist sie, ohne dass wir es wollen oder vielleicht sogar ohne dass es uns bewusst ist, schon in vielen, vielen Bereichen des Lebens integriert. Und deswegen lohnt es sich auch, dieses Feld zu bespielen, auch von unserer Seite aus. Natürlich ist Hören die absolut zentrale Säule unserer Hörsysteme und auch die zentrale Säule unserer Anwendung. Da wollen wir hin, dafür leben wir, das wollen wir machen und in allererster Linie verbessern. Aber gleichzeitig hilft uns künstliche Intelligenz dabei, auch andere Dinge mit dem Hören zu verknüpfen und darüber hinaus viele Funktionen in Hörsysteme zu bringen. Bis hierhin, gleich könnte es noch ein Interview geben. Ich bin sehr gespannt. Wir bleiben dran und ihr werdet es erfahren. Ich hatte euch ein Interview versprochen und das möchte ich an dieser Stelle gerne nachliefern. Bei mir steht Frau Hartmann. Frau Hartmann ist Ausstellungsleiterin der derzeitigen KI-Ausstellung hier am Haus und ich habe sie dafür gewinnen können, dass sie in 2-3 Sätzen nochmal sagt, so Zusammenhang, weil wir uns das auch gefragt haben, Deutsches Hygienemuseum, KI, wie kommt es dazu? Beziehungsweise ist ja jetzt nicht die natürlichste Verbindung, die man sofort hat oder man denkt vielleicht an andere Sachen. Frau Hartmann, Sie sagen es bestimmt ganz, ganz oft, aber wie kommt es dazu? Oder Sie haben gerade eben gesagt, wie Sie verstehen sich eher als Haus am Menschen. Das fand ich sehr spannend.
Genau, die Irritation kommt aufgrund des der Hygiene im Namen unseres Hauses. Das ist ja ein Traditionsname und heutzutage zumindest machen wir keine Ausstellung mehr, die primär was mit Krankheit, Gesundheit oder Hygiene zu tun haben, sondern verstehen uns eben als Museum vom Menschen. Und insofern machen wir Ausstellungen zu allen Themen, die irgendwas mit dem Menschen zu tun haben. Und da ist KI natürlich auch ein Thema, weil es geht um künstliche Absolut. Intelligenz. Aber künstliche Intelligenz orientiert sich natürlich an der menschlichen Intelligenz. Und KI beschäftigt alle Menschen auf der Welt zwangsweise heute in allen möglichen Lebensbereichen. Und das ist genau der Grund, warum das Hygienemuseum eine KI-Ausstellung macht, auch wenn der Name erstmal Irritation erzeugt.
Aber ich finde, Sie haben es super gemacht, vor allem, weil es ein Thema ist, natürlich im Moment brandaktuell, auch in den letzten Jahren, aber mit dem ersten Raum, wo Sie ja so ein bisschen auf die Vergangenheit eingehen und eigentlich zeigen, das ist jetzt gar nichts, was irgendwie jetzt erst hochploppt, sondern eigentlich was ist, was schon immer irgendwie im Menschen drin war oder schon immer versucht worden ist, irgendwie über Optimierung Dinge zu verbessern tatsächlich. Also ich finde es wirklich toll gemacht, gut aufgearbeitet. Ich kann es nur jedem empfehlen, mal herzukommen. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon. Ich dachte, ich lasse mich total überraschen und bin wirklich begeistert.
Ich freue mich über das Lob. Ich gebe es auch gerne weiter an das Kuratorenteam nochmal.
Gerne, gerne. Ich finde es gerade auch mit den neuronalen Netzen und sowas. Jetzt sind wir in der Hörakustikbranche, das beschäftigt uns auch. Also das sind jetzt gar keine ganz fremden Begriffe für uns und deswegen haben Sie auch das Exponat von uns. Dann haben Sie noch eine weitere Ausstellung zum Thema Fake, Wahrheit. Irgendwie wird ja auch immer wichtiger. Also da gibt es ja auch, glaube ich, durchaus Berührungspunkte, oder?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also gerade sogar auf der Exponatebene fast oder auf der Ebene eines Themas, was wir einschneiden, nämlich Deepfake. Das ist ein Thema hier in der KI-Ausstellung zwangsweise, weil das natürlich immer mehr hochkommt, wichtiger wird. Auch für ohne viel Technik mittlerweile schon möglich ist, eben Videos nahtlos so zu manipulieren, dass man nicht mehr erkennen kann, dass es ein Problem ist. Hier in der Ausstellung haben wir auch ein Beispiel, wo es um eine Rede eines Politikers geht und da sind wir eben schon bei der Fake-Ausstellung, weil das natürlich nicht nur auf einer spaßigen Ebene Thema sein kann, Videos zu manipulieren, sondern wirklich eklatante Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, wenn Politikern Worte in den Mund gelegt werden, die sie niemals gesagt haben und man sieht es halt nicht mehr. Und deswegen ist das auch in der KI, in der Fake-Ausstellung ein Thema, weil es eben da darum geht, wie gehen wir als Gesellschaft mit Lüge und Wahrheit um, wo ist die Lüge durchaus was man aussprechen darf, weil man vom Weihnachtsmann oder von der Zahnfee erzählt und wo wird Lügen und Fake News und Verschwörungsmythen tatsächlich zum Thema für die Gesellschaft und zur Bedrohung für die Demokratie sogar.
Ein ganz, ganz wichtiges Thema für kommende Generationen. Ich glaube, das wird immer ausgeklügelter, diese Systeme. Sie haben das Video angesprochen, wir haben es gesehen, dass Boris Johnson, der irgendwie dazu aufruft, seinen Widersacher Corbyn eigentlich, oder wie er heißt, zu wählen, was er ja so nie gesagt hat. Aber wir haben es eben gesehen, also für euch alle da draußen, man kann es nicht erkennen, dass er es nicht gesagt hat. Also es sieht so aus, als würde er es wirklich sagen. Ist wirklich krass. ist ja eher so eine, könnte auch eine Gefahr darstellen. Man muss halt aufgeklärt sein, man muss offen damit umgehen, muss immer Quellen checken, ist, glaube ich, ja so eine Sache, gerade auch bei künstlicher Intelligenz und dann bei Fake News. Wie gucken Sie selber in die Zukunft? Was bedeutet künstliche Intelligenz für Sie? Ist das für Sie was so Heilsbringer in allen Bereichen oder wie wenden Sie es schon an oder wo fällt es Ihnen im Alltag auf?
Ich glaube, anwenden tun wir das alle, weil jeder hat ein Smartphone in der Tasche.
Ob wir wollen oder nicht.
Ne? Da ist das natürlich genauso drin. Diese Einteilung in, ist es jetzt etwas, was uns nur Gutes beschert oder nur Schlechtes, oder ist das jetzt ein Hoffnungsträger oder etwas, was uns Angst macht und Schrecken verbreitet, die finde ich sehr schwierig. Die findet aber tatsächlich ja so statt. Das kennen wir auch und so starten wir die Ausstellung hier auch von solchen Mythen, die in Filmen oder in Literatur teilweise genährt wurden. Und da versuchen wir aber in der Ausstellung auch dagegen zu arbeiten, dass eben diese Einteilung nicht so einfach ist, und zeigen eine Menge Beispiele dafür, wie KI uns tatsächlich helfen kann als Menschen, sei es in der Medizin, weil Diagnosen dadurch einfacher werden, sei es im Bereich des autonomen Fahrens und auch das natürlich mit Einschränkungen, weil einfach so lässt sich das nicht umsetzen. Aber wir haben Beispiele, wo eben autonomes Fahren zum Beispiel eingesetzt wird, um Leuten, die nicht mehr so mobil sind, die Möglichkeit zu geben, sich frei zu bewegen. Wir haben es auch in diesen ganzen Bereichen der Inklusion, wo eben Leute mit Seh- und Höreinschränkungen oder geschützt werden können durch KI. Ja. Auch für den Bereich der Kunst und des Kreativen bietet KI eine Menge Möglichkeiten. Aber, und das zeigen wir eben auch, wir müssen uns trotzdem als Gesellschaft darüber damit auseinandersetzen, wo wollen wir es einsetzen. Und dafür ist ein Verständnis davon, was KI eigentlich kann oder nicht, natürlich ganz notwendig. Und das zeigen wir halt hier auch. Auch zu vermitteln, KI macht eigentlich nur das, was der Mensch KI sagt. KI ist nur so gut, wie sie trainiert ist, und wenn sie schlecht trainiert ist oder wenn sie falsche Prämissen kennt, dann spiegelt KI das natürlich genauso weiter. Und das aber zu erkennen und dann entgegenzuarbeiten zu können, das ist halt was wir versuchen hier zu vermitteln und was so auch so eine der Hauptbotschaften ist. KI ist in vielen Bereichen total gut, wir setzen sie ein, wir wollen sie auch einsetzen, aber wir müssen uns eben bewusst darüber sein, als Gesellschaft, aber auch als Einzelperson, wo wollen wir das nicht? Das ist ja auch oft eine persönliche Entscheidung. Wir haben dieses eine Beispiel von der Laocoon-Gruppe zu dieses Video mit Tomesha, wo jemand eben gezeigt wird, der wo einfach nur die Daten abgegriffen wurden von Facebook, von Google, und das ganze Leben praktisch nachgebaut werden kann. Und das ist ja eine Entscheidung, die ich selber treffe. Wie viel wie viel KI lasse ich in meinem Leben, wie viel Daten verbreite ich irgendwo? Und das da auch, aber auch da ist das Verständnis dafür, was kann mit Daten wo gemacht werden, ganz wichtig.
Und da, glaube ich, spielt die Ausstellung eine ganz, ganz große und eine ganz wichtige Rolle in dem Moment. Es gibt also nicht nur einen CO2-Fußabdruck, sondern es gibt auch einen Datenfußabdruck, glaube ich, den jeder von uns irgendwie hinterlässt. Und da kann man vielleicht, das ist ganz, ganz klassische Anwendung auch, da kann man vielleicht mit Cookies oder sonstigen Sachen selber irgendwie Einfluss nehmen, kann weniger Daten hinterlassen. Im letzten Raum, wo wir gerade eben waren, ging es ja auch um die Natur eines Selfies zum Beispiel, was da eigentlich alles für Daten erhoben werden, wie die weitergegeben werden, wie damit gearbeitet wird. Ganz, ganz spannend, ganz wichtig. Cooles Thema, ein wichtiges Thema. Vielen Dank, dass wir da sein durften und auch unser Exponat hier dann auch zeigen konnten. Sie haben ja gerade eben gesagt, mit Inklusion etc. und Maßnahmen zur Unterstützung, wo wir uns ja sehen, wo es dann auch die klassischen Anwendungen gibt. Und ich denke, da fühlen wir uns ganz gut ein. Und wie lange geht's noch? Wie lange ist er noch hier zu sehen im Haus?
Bis zum 6. November dieses Jahres läuft die Ausstellung noch, und das Lob und den Dank gebe ich natürlich auch gerne zurück, also dass wir das Exponat hier zeigen dürfen, das hilft uns als Haus auch, ist nochmal ein wichtiger Punkt, und hier damit auch mit Exponaten das Thema Inklusion nochmal zeigen zu können, und das Lob zur Ausstellung. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Also ihr habt es gehört, bis November könnt ihr das noch erleben, und darüber hinaus lohnt es sich auf jeden Fall, hier nach Dresden zu kommen. Absolut, wie gesagt, ich hatte keine Vorstellung. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert vorher, habe gesagt, ich fahre nach Dresden. Die sagte, ach, da wollte ich unbedingt mal hin, hier ins Hygienemuseum und so. Ehemalige Krankenschwester, da scheint aber irgendwie auch noch so eine Verbindung zu sein. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber sie sagte, sie wollte unbedingt mal hin. Also ich kann sie bestätigen, es lohnt sich, kommt vorbei, schaut euch das an. Und das könnt ihr bis November tun. Hier könnt ihr jetzt auf Abonnieren tippen, und dann würdet ihr das nächste Mal wieder reinhören, wenn wir wieder ausgestrahlt werden. Es wird in 2 Wochen sein. Ihr wisst es, immer mittwochs. Ansonsten zwischendurch checkt Instagram, unsere Internetseite Starkey Pro. Bis dahin, alles Gute. und tschüss.